dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Matthias. Mein heutiges Segment dreht sich um die Frage, ist der Papst ein Betrüger? Ich weiß, die Antwort ist ja. Das hat Jörn ja in seinem Buch »Ist der Papst ein Betrüger?« gezeigt. Hier geht es mir aber um einen ganz speziellen Punkt. Papst Leo hat kürzlich mal wieder einen Bibelvers bemüht, den auch schon seine Vorgänger gerne gebracht haben. Wenn ihr auch noch so viel betet, ich höre es nicht. Eure Hände sind voller Blut. Jesaja Kapitel 1, Vers 15. Der Betrug, wenn man es denn so nennen will, liegt nicht darin, dass dieser Vers gar nicht in der Bibel stehen würde, sondern darin, wie er gemeint ist. Und das bespreche ich mit meinen Mitketzern Viktor, Jörn und Christian. Hallo zusammen.
Hallo.
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 Das obige Zitat des Papstes ist eine Antwort auf ein Gebet, das der amerikanische Kriegsminister, ja, liebe Nachwelt, so nennt er sich, am 25. März 2026 bei einem Gottesdienst im Pentagon vor hohen Militärs und Pentagon-Mitarbeitern vorgetragen hatte. Hier die Highlights aus Hegseths Gebet, Pete Hegseth. Allmächtiger Gott, sieh auf die Gottlosen, die sich gegen deine Gerechtigkeit und den Frieden der Rechtschaffenen erheben. Vereitle die bösen Pläne und zerschmettere die Zähne der Gottlosen. Gieße deinen Zorn über jene aus, die eitle Dinge planen, und verwehe sie wie Spreu vor dem Wind. Lass jede Patrone ihr Ziel finden gegen die Feinde. Gib ihnen überwältigende Gewaltanwendung, ich glaube, er meint seine Soldaten, gegen jene, die keine Gnade verdienen. Lass die Gerechtigkeit rasch und ohne schlechtes Gewissen vollstreckt werden, damit das Böse zurückgedrängt und die gottlosen Seelen der ewigen Verdammnis übergeben werden, die für sie bereitet ist. Dies alles erbitten wir im mächtigen und gewaltigen Namen Jesu Christi, des Königs über alle Könige. Amen. So, und ich mache erstmal weiter, weil ich weiß, wir können da alle sehr viel zu sagen und dann würden wir wahrscheinlich hier schon das Ganze verzetteln. Das ist also quasi die Bühne. Und 4 Tage später hat dann Papst Leo in seiner Palmsonntagspredigt folgendes Zitat gesagt. Also, er hat nicht genau gesagt, hier, Pete, hör dir mal an, was ich hier zu sagen habe, aber das wird als Reaktion auf dieses Gebet gewertet. Brüder und Schwestern, das ist unser Gott, Jesus, der König des Friedens. Ein Gott, der den Krieg ablehnt, den niemand dazu benutzen kann, um Krieg zu rechtfertigen. Der das Gebet derer, die Krieg führen, nicht erhört und es mit den Worten zurückweist, wenn ihr auch noch so viel betet, ich höre es nicht, eure Hände sind voller Blut. Jesaja 1, 15. So, und das konnte ich jetzt natürlich nicht so stehen lassen. Ich bin kein Fan von Pete Hegseth, das kann man sich ja vielleicht denken. Aber wo er recht hat, hat er recht. Ne? Und wenn der Papst hier die Leute verarscht, dann sehe ich es als meine Aufgabe darauf hinzuweisen. Also, ich will hier zunächst festhalten, dass vor dem Hintergrund dieses Kriegsgebets von Pete Hegseth kann der Vers, den der Papst zitiert, ja nur so verstanden werden, als hätte der Gott der Bibel sozusagen so ein Prinzip, dass er die Gebete von Leuten, die Krieg führen oder das Blut von Menschen vergießen, nicht erhört. Er sagt ja hier, wenn ihr auch noch so viel betet, ich höre es nicht, eure Hände sind voller Blut. Und wenn er das jetzt in dem Zusammenhang sagt, dann ist das nur so zu verstehen, außer natürlich, man kennt sich in der Bibel ein bisschen besser aus. So, meine erste Überlegung war jetzt zu dieser Passage, die ich gerade vorgelesen habe, Jesus, König des Friedens und so weiter. Es ist doch gelogen, deswegen habt ihr ja auch gelacht, als ich das vorgetragen habe, dass der Gott der Bibel den Krieg ablehnt und man ihn nicht benutzen kann, um Krieg zu rechtfertigen. Das ist ja offensichtlich Schwachsinn. Das hört euch unsere alten Folgen an, liebe Hörerinnen und Hörer, brauchen wir, glaube ich, hier gar nicht zu vertiefen. Mein zweiter Gedanke war, okay, der Papst scheint sich hier auf Jesus zu beziehen. Vielleicht meint er gar nicht den Gott des Alten Testaments. Aber dann war mein dritter Gedanke, nein, er zitiert ja hier das Alte Testament, nämlich den Propheten Jesaja. Und in dem Moment, wo er das macht, kann er jetzt sich nicht von dem Alten Testament abkoppeln. So, jetzt machen wir hier vielleicht so einen Schnelldurchlauf. Der Gott des Alten Testaments ist ja jetzt, manchmal sagen wir so spaßeshalber, so ein Wettergott, ne? Aber das ist ein Kriegsgott. Der Gott der Bibel ist ein Kriegsgott. Tatsächlich ist Herr Zebaoth die häufigste Bezeichnung für Gott in der Bibel, wenn ich mich recht erinnere. Und das heißt Herr der Heerscharen. Und der Bund, den die Israeliten im Alten Testament mit ihrem Gott Jahwe schließen, ist ein Vasallenvertrag, bei dem die Israeliten die Vasallen sind und Jahwe die vermeintliche militärische Schutzmacht. Und nach dem Scharmützel mit den Amalekitern in Exodus 17 baut Mose dem Herrn einen Altar, den er nennt, der Herr ist mein Feldzeichen. Ich sage das nur, ne, wenn man jetzt Jesus sich immer so als Friedensfürst vorstellt. Ne, hier, da heißt es, der Herr ist mein Feldzeichen. Und zwei Kapitel vorher, nachdem Gott das ägyptische Heer im Schilfmeer ertränkt hat, singen die Israeliten ein Lied, wo es heißt, der Herr ist ein Kriegsmann. Also, Jahwe mag vieles sein, aber er ist auch und vor allem ein Kriegsgott. Und damit nicht genug, er ist der Kriegsgott des Volkes Israel. Und das führt derzeit ja Krieg. Für die Nachwelt, der Papst sagte das, nachdem Israel und die USA am 28. Februar 2026 den Iran angegriffen haben. Also man könnte jetzt sagen, ja gut, aber Gott ist ja jetzt nicht der Kriegsgott der Amerikaner, ne, der Gott der Bibel. Ne? Und deswegen dann, also ich überlege ja immer so, was könnte man dagegen sagen? Dann fiel mir ein, ja, aber die Israeliten, Israel hat ja zusammen mit den USA den Krieg angefangen. Ne? Also von daher, es passt hier wirklich wie die Faust aufs Auge. So, und jetzt vielleicht noch hier so ein paar Beispiele, so ein paar Geschmacksproben aus dem Alten Testament, die zeigen, dass Hegseth sich hier völlig in der Sprachwelt der Bibel bewegt. Ne? Beispielsweise Psalm 137, 9, wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Was haben wir hier noch? Seine Kinder sollen zu Waisen werden und seine Frau zur Witwe. Der Gerechte wird sich freuen, wenn er die Rache sieht. Das sind jetzt andere Psalme. Er wird seine Füße baden im Blut des Gottlosen. Dann den Bann, das kennen wir ja hier so. Zieh nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was es hat. Schone sie nicht, sondern töte Männer, Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Und dann
verdammte Esel.
Prophetische Gerichtsankündigungen, besonders das Buch Nahum, ist fast ausschließlich eine Gewaltfantasie gegen die Stadt Ninive, wurde mir mitgeteilt hier von Gemini. Wehe der Mörderstadt, da sind Rossesgetümmel, rasselnde Räder, jagende Rosse und rollende Wagen, galoppierende Reiter, flammende Schwerter, blitzende Spieße, eine Menge Erschlagener und ein großer Haufen Toter. Es ist kein Ende der Leichen. So. Einen Monat später hat Hegseth doch diesen Pulp Fiction Bibelvers gebracht. Da kommt vorher dieser Psalm. Ich verfolge meine Feinde und hole sie ein. Ich kehre nicht um, bis sie vernichtet sind. Ich schlage sie nieder. Sie können nicht mehr aufstehen. Sie fallen und liegen unter meinen Füßen. Du hast mich zum Kampf mit Kraft umgürtet. Du hast in die Knie gezwungen, die gegen mich aufstehen. Den Nacken meiner Feinde gabst du mir preis. Also gemeint ist wohl, damit ich da mit meinem Schwert den Kopf abhacken kann. Ich konnte die vernichten, die mich hassen. Sie schreien, doch da ist kein Retter. Zum Herrn, doch er gab keine Antwort. Ich zermalme sie zu Staub vor dem Wind und schütte sie auf die Straße wie Unrat. So, also, das habe ich tatsächlich nachgeguckt. Das ist jetzt kein Pulp Fiction, sondern das steht in dem Psalm so drin. Und das haben also die US-Soldaten vor dem Maduro-Einsatz zu hören gekriegt. Und das hat Hegseth dann vor seinem Gebet bei diesem Pentagon-Gottesdienst vorgetragen. Das Witzige ist ja, dass hier jetzt in dem Psalm drinsteht, dass die Feinde schreien zum Herrn, doch er gab keine Antwort. Wenn der Papst jetzt so tut, als würde der Herr diese Leute mit den Kriegsgebeten nicht erhöhen. Ne? Also da steht quasi Aussage gegen Aussage. So, und jetzt könnte man sagen, ja, aber Neues Testament ist ja alles so friedlich und auch da, ihr wisst es, Apokalypse. Da gibt es, also da steht jetzt nicht, da kommt Jesus, sondern da gibt es so mehrere Gestalten. Das eine ist der Reiter auf dem weißen Pferd. Ich glaube, sein Mantel ist da voller Blut. Die Weinpresse des Zorns. Das Blut fließt aus der Kelter so hoch, dass es den Pferden bis an die Zäume reicht, über eine Strecke von etwa 300 Kilometern. Also, und dann gibt es ja auch noch diese Beispiele, wo Jesus sagt, ja, das Gleichnis von einem König, und dann kommt er zurück und dann lässt er seine Feinde niedermachen. Ne, bezieht sich natürlich auf Jesus, wie überhaupt ja das jüngste Gericht dann ist, und dann scheidet Jesus ja die Guten und die Bösen. Also, worauf ich hinaus will, ist, dass man nicht einfach sich da so rauspicken kann, wie der Papst es macht, und Jesus hier als reinen Friedefürst darstellen. Sondern hier muss man sagen, was der Papst hier macht, das ist Lügen durch Unterlassen. Er brachte dann noch irgendwie so eine andere Stelle, wo der Messias so als Friedefürst angekündigt wird. Ja, aber sofort im nächsten abseits praktisch geht es dann wieder mit Gericht und so weiter und Feinde werden vernichtet. Also der Papst lügt hier durch Unterlassen. Der Papst weiß, dass das rausgepickt ist. Hier steht, bestenfalls steht hier Aussage gegen Aussage. Ne, also Hexeth gegen den Papst, aber der Papst muss hier schummeln und eine ganze Menge verheimlichen und verdrehen, damit Jesus einigermaßen gut wegkommt oder der Gott der Bibel. Und der Vorteil liegt ja auf der Hand. Der Papst sagt das ja nicht, weil er glaubt, dass Hexeth dann irgendwie nicht mehr betet oder so, sondern er will die Kirche oder das Christentum gut darstellen nach außen hin. Und deswegen sagt er so wohlfeile Sachen und damit ist er ein Betrüger.
Ja, Mike Johnson hat doch neulich auch versucht, den Papst in Sachen Bibel sogar auch zu belehren.
Ist ja offenbar nötig, ne? Das machen wir ja hier auch. Also Pete Hegseth hatte wohl bei dieser Ansprache seine Bibel vor sich, auf der dieses Jerusalemkreuz drauf ist und der Spruch Deus Vult. Das Jerusalemkreuz hat er auf seine Brust tätowiert und den Deus Vult hat er auf seinen rechten Bizeps tätowiert. Deswegen ist er, glaube ich, auch aus der Army nachher entlassen worden, weil das also White Supremacist oder sowas gilt. Jetzt ist er Verteidigungsminister. Also nur so, um den Gesamteindruck von Pete Hegseth hier noch abzurunden. Christian.
Es ist mir gar nicht aufgefallen, dass Hegseth hier in seiner Predigt gegen die Gottlosen geredet hat. Es ist ja typisch, ja, dass man immer die anderen als gottlos bezeichnet. Aber die Iraner sind ja jetzt per se nicht gottlos. Die haben jetzt keine große atheistische Gemeinschaft da unten, sondern die glauben alle an denselben Gott. Das ist quasi, sind dann Neffen und Nichten von dieser jüdischen Religion. Ich meine, die Christen können sich genauso gut aufs Alte Testament berufen wie die Muslime. Das ist nicht deren Hauptbuch, aber das haben sie halt mit eingemeindet. Und das wäre eine gute Predigt, um die Grönland-Invasion oder die Deutschland-Invasion vorzubereiten. Denn wir haben ja weitaus mehr Gottlose in Grönland oder in Deutschland als unten im Iran. Das nächste, was mir aufgefallen ist, das ist das Typische. Wenn jemand predigt, und hier haben ja zwei gepredigt, wer hört zu? Der Atheist. Wir sind die Einzigen, die den Scheiß anhören und dann hinter uns hinsetzen und das ganz analysieren, wie Matthias das hier sehr schön macht. Die anderen, ein Ohr rein, anderes Ohr raus. Ha, schön, was er gesagt hat. Und der Hexer hat Power und so weiter gemacht. Und der Papst hat Erbauliches gesagt. Aber aktives Zuhören ist jetzt nicht die Stärke von religiösen Menschen, die sich dann an den Wortschwall erbauen, nehme ich mal an. Und das der letzte Punkt, den ich noch sagen wollte. Wir waren ja immer so neidisch auf die amerikanische Verfassung. Und zwar diese Brandmauer zwischen Kirche und Staat, dass es keine Möglichkeit gibt, sozusagen den Staat zu vermengen. Und jetzt ist Hegseth da mit seinem Deus Vult-Buch und hetzt die amerikanischen Soldaten auf, in einen Religionskrieg gegen die Gottlosen zu ziehen. Sag mal, was ist denn aus den Verfassungsfreunden geworden in den USA? Die müssen doch jetzt auf den Tischen stehen und sagen, das geht nicht, das ist Verfassungsbruch. Es kann nicht sein, dass der Verteidigungsminister ein Gebet macht an die ganzen Soldaten. Es gibt da keine Rechte und Gesetz mehr. Also ich bin fassungslos.
Gut, also jetzt denkt ihr vielleicht, okay, Fall geklärt, Papst ist auch hier mal wieder ein Betrüger, aber das war jetzt nur eigentlich mal ein billiger Aufhänger. Mir geht es ja speziell hier um den Vers, wenn ihr auch noch so viel betet, ich höre es nicht, eure Hände sind voller Blut. So, dann gucke ich mir natürlich immer den Kontext an. Das ist ja Jesaja Kapitel 1 und ich habe es etwas gestrafft. Der Kontext lautet also wie folgt.
Höret, ihr Himmel, und Erde nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn, und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt's nicht, und mein Volk versteht's nicht. Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den vererbten Kindern, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind. Wohin soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde verzehren eure Äcker vor euren Augen. Alles ist verwüstet, wie durch Fremde verheert. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel, Neumond und Sabbat, den Ruf zur Versammlung, Frevel und Festversammlung, ich mag es nicht. Meine Seele ist Feind eurer Neumonden und Jahresfesten, sie sind mir eine Last, ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun. Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr das Landesgut genießen. Weigert ihr euch aber und seid ungehorsam, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden, denn der Mund des Herrn hat's geredet.
So, was meint ihr dazu? Man wundert sich ja vielleicht so ein bisschen, wenn man ein alter Bibelfan ist, wie wir alle, was einem Gott da so erzählt, ne?
Also letztlich ist es doch am Schluss doch eine ganz positive Sache, dass er sagt, wichtig ist, dass ihr Gutes tut und diese ganze blöde Opferei und das Stierblut und so weiter, das könnt ihr euch sonst wohin stecken. Ne? Er sagt ja, lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache, ne? Setzt euch für die ein, dass die nicht rechtlos ist. Ne? Das ist ja ganz gut. Und dieses Blut, von dem da die Rede ist, ist ja das Opferblut der Tiere und nicht das Blut der Feinde. Also ich bin nicht völlig verwirrt.
Der Papst tut ja hier so, deswegen hatte ich es vorhin auch so ein bisschen herausgearbeitet, als ob Gott sich hier gegen Leute wendet, die Menschenblut vergießen. Ne? Aber tatsächlich wird im Kontext klar, dass hier das Blut von Opfern gemeint ist. Und auch hier ist der Papst einfach heimtückisch, wenn er das dann so tut, als würde sich das auf Krieg beziehen. Ne? Es steht zwar tatsächlich in der Bibel und wenn jetzt einer das oberflächlich nachschlägt, dann steht es da auch drin. Aber sobald man sich ein paar Verse vorher und nachher durchliest, merkt man, es geht hier um das Blut der Opfer.
Denn es gibt ja noch eine zweite Wendung dazu. Ich meine, die ganze Bibel geht ja darum, dass man Brandopfer macht und dann immer schön opfert und so weiter. Aber die Bibel ist ja ein einziges Werk, das sozusagen versucht, diesen Gottesglauben zu verkaufen, selbst wenn es nicht funktioniert. Also stellen wir uns mal vor, die haben immer brav geopfert und so weiter und dann stellt sich raus, dass es doch nicht funktioniert hat. Ja? In dem Sinne, dass nämlich die anderen gewonnen haben, obwohl Gott ja an ihrer Seite sind. Ne? Und entweder kamen die dann mit eisernen Wagen oder wenn nicht gerade irgendein Prophet mit Gott selbst im Ringkampf steht, was ja auch drin vorkommt. Oder ist es so, dass die quasi eine Sünde vorher begangen hat, die eben halt auch nicht mit einem Brandopfer reinzuwaschen war. Und deswegen ist es verwüstet. Das heißt, diese Predigt dient dazu, die kognitive Dissonanz aufzulösen, dass man quasi die ganze Zeit die Gebete und Opfer gemacht hat und dann am Schluss trotzdem alles scheiße ist. Und dann ist es nicht scheiße, weil man quasi falsch, weil man Opfer gibt, sondern ist scheiße, weil die vorher sowas Schlimmes gemacht habe, dass alle Opfer dieser Welt das nicht lösen konnten. Ja? Das heißt, die mussten erstmal schauen, dass sie diese Sünde, die sie vorher gemacht haben, dann auflösen und dann wieder durch Opfer und Brandopfer dann wieder sich bei ihrem Gott einschleimen können. Also das ganze Judentum ist praktisch eine Auflösung der kognitiven Dissonanz, dass Beten nicht funktioniert. Und zwar funktioniert es entweder nicht, weil man es nicht macht, oder es funktioniert nicht, weil irgendwas anderes war. Ne? Zum Beispiel, dass man eine Volkszählung gemacht hat, die Gott selbst angeordnet hat. So eine dumme Idee. Wie könnt ihr nur meinen Befehl befolgen? Ne? Ne? Ihr solltet ein bisschen auf die Gebote hören, die sich widersprechen und so weiter. Und das ist sozusagen der Hintergrund davon. Und deswegen findet man auch in der Bibel alle möglichen Stellen, wenn man die schön aus dem Kontext herausreißt, die dann erzählen, dass es funktioniert, weil es immer nur darum geht, ihr müsst euch unterwerfen, der Gott heißt immer, was ist. Und wenn es mal nicht so läuft, dann habt ihr dem dir das die Scheiße gebaut, nicht ich. Ich bin ja Gott, ihr seid Dreck. Na? Und deswegen findet man auch so eine Stelle, wo man dann plötzlich drinsteht, man soll nicht opfern, weil davor die, ja, dann doch verloren haben, den zweiten Platz gemacht haben in der Schlacht. Obwohl sie alles richtig gemacht haben.
Das war mir jetzt alles neu, ne? Dass Gott gar keine Brandopfer will und Rauchopfer und so weiter, weil das ganze Buch Mose ist ja voll von penibelsten Vorschriften, wer wann wie zu opfern hat. Ne? Und Jörn, du hast es uns einmal gesagt, wenn du dann da deine Kräuter opfern willst, aber hast das Feuer von der falschen Stelle genommen, dann wirst du auch wieder erschlagen oder irgendwie sowas von Gott. Ne? Also in kleinlichster Weise wird gesagt, was alles geopfert werden soll und jetzt hier plötzlich ist alles egal. So, da wundert man sich natürlich etwas. Ne? Und wenn man dann vielleicht nochmal diese Passage liest, dann merkt man, aha, also da steht jetzt zwar drin, ich will keine Opfer, kümmert euch um die Witwen und Waisen, aber es steht da nicht so drin, wie man es eigentlich erwarten würde im alten, also in der Tora, in den fünf Büchern Mose. Da sagt ja, sagen wir, am Anfang der 10 Gebote sagt ja Gott hier, ich habe euch aus Ägypten geholt und jetzt müsst ihr die Regeln machen. Und dann kommt so eine Liste von Regeln. Das kennen wir ja aus dem Alten Testament. Da sind ja nicht nur die 10 Gebote, sondern auch endlose Sachen. Aber hier geht es ja erstmal damit los, dass die Situation beschrieben wird und die sieht ein wenig nicht so aus, wie die Israeliten sich das vielleicht vorgestellt hatten. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt, Fremde verzehren eure Äcker vor euren Augen, alles ist verwüstet. Ja, das klingt jetzt nicht so wie diese Passage, die Jörn und ich immer gerne zitieren, da wo denen verheißen wird, ja, Städte, die ihr nicht gebaut habt, Brunnen, die ihr nicht gebohrt habt, Weinberge, die ihr nicht gepflanzt habt und so weiter. Ne? Ja, kognitive Dissonanz, Christian, hast du sehr schön erkannt. Und jetzt hat man den Eindruck, und das ist auch so, dass jetzt praktisch, das ist ja so eine apologetische Technik, moving the goalposts, ne? Dass man sich plötzlich irgendwie ein neues Kriterium ausdenkt, was plötzlich jetzt gelten soll. Ne? Und um jetzt zu erklären, warum diese Verheißung nicht eingetroffen ist, wird jetzt plötzlich gesagt, ja, ich will ja gar keine Brandopfer und so weiter, die ich vorher kapitelweise erläutert habe, sondern ich will ja, dass ihr nicht zu den Witwen und Waisen seid. Ne? Und das ist hier eben, das erkennt man hier daran, oder man kann es hier erkennen, meine ich, dass es eben so nachgeschoben ist. Und direkt davor wird diese nicht erfüllte Prophezeiung erwähnt. So. Und das war jetzt etwas, das habe ich hier nicht zum ersten Mal gesehen, sondern wir erinnern uns daran. Ich hatte doch, war es letztes Jahr, war es vor 2 Jahren, mal bei Niedersachsens Ministerpräsident Weil nachgefragt, weshalb er die Bibel für eine der Hauptquellen des Grundgesetzes hält. Worauf mir seine Pressesprecherin Anke Pörksen Dinge zurückschrieb wie: In den 10 Geboten werden wir aufgefordert, unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst. Ist mir neu? Habt ihr euch damals ja auch schon gleich drüber lustig gemacht. Na, also das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, steht nicht in den 10 Geboten, Frau Pörksen. Sie ist jetzt übrigens irgendwo Staatsministerin, glaube ich. Herr Weil ist ja kurz nach unserer Sendung zurückgetreten. Leider nicht wegen unserer Sendung, aber man weiß es nicht. Außerdem erwähnte sie hier einen Vers: Bedrückt nicht die Witwen, die Waisen, die Fremden und die Armen und schmiedet in eurem Herzen nichts Böses gegeneinander. Sacharja 7,10. Die Propheten waren bestrebt, Gerechtigkeit und Gleichheit unter allen Menschen Gottes zu fordern. Unter anderem auf derartigen Postulaten beruht der Gleichheitssatz im Grundgesetz. Ja, da habe ich mir diese Propheten angeguckt und dann ist ja eine Sache, wo du dann, wenn du ein bisschen mit der Bibel auskennst, denkst, ja, wieso steht das eigentlich erst bei den Propheten und nicht schon bei den 5 Büchern Mose? Meine Arbeitsthese war halt, ja, die mussten jetzt erklären, warum diese ganzen Prophezeiungen nicht eingetreten sind. Und dann mussten sie halt die Goalposts moven und sagen, ja, ja, wir wollen ja eigentlich gar keine Brandopfer, sondern wir wollen hier nett zu Witwen und Waisen sein. So, und so war das hier auch. Habe ich nachgeguckt, also genau den Spruch, den Frau Pörksen mir geschickt hatte. Und da steht in der Passage im Kontext: So sprach der Herr Zebaoth, also der Herr der Heerscharen, um es nochmal zu erwähnen, richtet Recht und ein jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit und bedrückt nicht die Witwen, Waisen, Fremdlinge und Armen und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Nächster Vers. Sie aber weigerten, sich aufzumerken und kehrten mir störrisch den Rücken zu und verstopften ihre Ohren, dass sie nicht hörten, und machten ihre Herzen hart wie Diamant, damit sie nicht hörten das Gesetz und die Worte, die der Herr Zebaoth durch seinen Geist sandte, durch die früheren Propheten. Daher ist so großer Zorn vom Herrn Zebaoth gekommen, und es ist so ergangen, gleich wie gepredigt wurde und sie nicht hörten, so wollte auch ich nicht hören, als sie riefen, spricht der Herr Zebaoth, darum habe ich sie zerstreut unter alle Völker, die sie nicht kannten, und das Land blieb verwüstet hinter ihnen liegen, sodass niemand mehr darin hin und her zog. So haben sie das liebliche Land zur Wüste gemacht. Also, auch hier wieder keine Liste mit Anweisungen, seid nett zu Witwen, kümmert euch um die Waisen, sondern wieder genau das Gleiche. Die Situation ist beschissen. Offensichtlich hat die Verheißung hat sich nicht erfüllt, vermutlich obwohl diese Opfer gebracht wurden. Und jetzt wird plötzlich wieder gesagt, ja, aber ihr hättet auch noch nett zu Witwen und Waisen sein müssen. Und also ich habe mir dann nochmal mehr so einschlägige Stellen auswerfen lassen von Gemini, und das ist also hier, was haben wir hier, Hosea 6,6, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer, nächster Vers, aber sie haben den Bund übertreten bei Adam, dort wurden sie mir untreu. Also es ist immer das gleiche Schema, das ich dort gefunden habe, und von daher hatte ich den Eindruck, die Propheten mussten jetzt damit leben, dass diese ganzen Verheißungen nicht eingetreten waren, die kognitive Dissonanz musste irgendwie bewältigt werden, und dann haben sie halt jetzt gesagt, oh, ihr hättet aber auch barmherzig sein müssen. Gemini sagt mir, deine Vermutung lässt sich historisch, kritisch und psychologisch sehr gut untermauern. Erstens, das Problem der Vertragstreue. Im antiken Denken war das Verhältnis zwischen Gott und Volk ein Vertrag, in Klammern Bund. Die Logik war simpel. Wenn wir die Rituale, in Klammern Opfer, korrekt ausführen, muss Gott Schutz und Wohlstand liefern. Ja, das Problem ist natürlich immer, wenn er so ein eingebildeter Schutzherr ist, dann unterliegt man natürlich häufiger gegen die Leute mit den eisernen Streitwagen und so weiter. Die Realität, Israel wurde politisch zerrieben, Assyrer, Babylonier, die Zusagen von Landbesitz, Frieden und Dominanz erfüllten sich nicht. Das Dilemma, entweder war Jahwe schwächer als die Götter der Feinde oder er war unzuverlässig. Beides war für die Priester und Propheten theologisch inakzeptabel. Das bezeichnet man als kognitive Dissonanz. Der Begriff kognitive Dissonanz kommt meines Wissens genau von, als Bezeichnung davon, dass Religiöse merken, dass ihre Vorstellungen oder ihre Erwartungen nicht eingetroffen sind. So, zweitens, moving the goalposts, die ethische Hintertür. Um Gott zu retten, musste die Schuld beim Volk liegen. Wenn nun aber das Volk einwendet, aber wir haben doch alle Opfer dargebracht, schlägt die Stunde der Propheten. Sie führen eine neue, schwerer zu messende Kategorie ein, die Gesinnung oder die soziale Gerechtigkeit. Hosea 6,6, Barmherzigkeit will ich, nicht Schlachtopfer. Amos 5, 21-24, Gott sagt hier explizit, dass er die Feste und Opfer hasst, solange nicht das Recht wie Wasser fließt. Das ist ja ein hoher Anspruch, ne? Das Recht soll wie Wasser fließen. Aus deiner Sicht, also das sagt Gemini zu mir, ist das der perfekte rhetorische Schachzug, da man Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit nie zu 100% objektiv nachweisen kann, im Gegensatz zu einem verbrannten Schaf, lässt sich immer behaupten, das Defizit läge im moralischen Bereich. Das ethische Versagen dient als universelle Ausrede für das Ausbleiben der göttlichen Wunder. Drittens, die Propheten als Anwälte Gottes. Die Propheten fungieren in diesem Modell, also meinem, nicht als Sozialrevolutionäre, die eine liebere Religion wollen, sondern als Verteidiger der Souveränität Jahwes. Sie behaupten, Gott hat nicht versagt. Er hält seine Gaben nur zurück, weil ihr innerlich nicht bereit seid. Damit wird die Bringschuld von Gott weg auf das Volk verlagert. Das Volk gerät in eine Spirale der Selbstbeschuldigung, was die Macht der religiösen Deutungselite sichert.
Das Ganze wird ja noch dadurch auf die Spitze getrieben, dass die historischen Ereignisse, die dann im Jesaja dann beschrieben werden, gar nicht historisch sind. Am Schluss bezieht es sich sozusagen, diese verlorenen Schlachten wurden nie geschlagen. Und die waren dann letztendlich dann auch wieder Erfindungen, die später hineingeschrieben worden sind. Also wir sind hier quasi in verschiedenen Stufen des Betruges schon drin. Ja? Also in einem ewigen Kreislauf des Betruges.
Ja, von wegen, das kann man nicht nachweisen. Denk doch mal an Hiob. Ja, der hat alles, der hat sogar noch richtig geglaubt und war moralisch und alles. Und dann musste da eine Wette von Gott mit Satan Jahren herhalten, um das noch zu begründen, warum der jetzt seine Frauen und Kinder und Schafe und alles verloren hat. Aber es passt eigentlich ganz gut, dass dann im babylonischen Exil aufgenommen wurde, ja, ihr hättet auch zu Witwen und Waisen nett sein sollen, weil das steht im Kodex Hammurabi. Da wissen wir dann auch, wo das herkommt.
Aha. Es gibt so apologetische Tricks, die immer noch funktionieren. Und bei Hiob ist das die Sache, ja, wenn es dir jetzt schlecht geht und du bist aber gläubig und machst alles richtig, dann ist das eine Prüfung. Ne? Das wird ja heute noch benutzt. Ne? Oder wie Frau Käßmann, die sagt, ja gut, Hiob hat sich auch schon gewundert, aber wenn Hiob weiter geglaubt hat, dann ist das für mich auch gut genug.
Und Matthias, Gott spricht ja nachher sogar mit Hiob. Und er sagt praktisch sinngemäß, also aus dem Kopf zitiert, wo warst du, als ich die Welt geschaffen habe? Ne? Nach dem Motto, was weißt du denn? Ja? Was guckst du?
Ne? Ja, was soll ich mal sagen? Ne? Halt's Maul.
Du hast ja, genau, halt die Fresse. Ne? Das ist im Grunde die Botschaft.
Jetzt habe ich mir natürlich gedacht, okay, kann das denn wirklich sein, dass jetzt in den 5 Büchern Mose keine Forderung nach Gerechtigkeit oder Witwen und Waisen drinstehen? So habe ich Gemini wieder gefragt. Und Gemini antwortete mir, doch, diese Stellen gibt es. Und zwar in einer bemerkenswerten Dichte. Hier war ich kurz entmutigt, aber dann ging es weiter. Tatsächlich bilden sie das ethische Rückgrat der Tora. So, da war ich jetzt kurz entmutigt, aber dann sagte Gemini weiter. Wenn man jedoch deinem kritischen Ansatz folgt, wird es erst richtig spannend. Die Frage ist nämlich nicht, ob diese Gebote existieren, sondern wann sie in den Text gelangten und welche Funktion sie dort innerhalb der Redaktionsgeschichte übernehmen. Hier sind die zentralen Belege und die literarkritische Einordnung. Erstens das Bundesbuch, Exodus 22, das früheste Recht. Im sogenannten Bundesbuch finden wir bereits die explizite Drohung Gottes. Ihr sollt keine Witwe noch Waise bedrücken, wirst du sie bedrücken und werden sie zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien hören und mein Zorn wird entbrennen. Exodus 22, Verse 21 bis 23. Hier wird das soziale Fehlverhalten direkt mit dem Gottesurteil verknüpft. Es dient als legitimatorische Basis für genau das Blame-Shifting, das du beschreibst. Wenn die Katastrophe eintritt, ist das Gesetz, das man angeblich schon immer hatte, die Beweisaufnahme gegen das Volk. Zweitens Deuteronomium, das Sozialgesetzbuch. Das 5. Buch Mose ist geradezu besessen von der Trias Fremdling, Waise und Witwe. Das wird uns ja auch gerne gesagt jetzt mit Migration und so, wir müssen nicht zum Fremdling sein. Drittens das Heiligkeitsgesetz, Levitikus 19. Hier wird die Barmherzigkeit als Wesensmerkmal der Heiligkeit Gottes definiert. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Die Konsequenz, die Ränder der Felder dürfen nicht abgeerntet werden, damit Arme und Fremde dort Nahrung finden. Levitikus 19, 9 bis 10. Jetzt, Gemini, die Krux, die literarische Schichtung. Hier kommt der Punkt, der deine These stützt, also meine These. Die Forschung sieht zwischen den Propheten und dem Erscheinen des Deuteronomiums eine enge Korrelation. Viele Exegeten gehen davon aus, dass die prophetische Kritik zeitlich vor der Verschriftlichung großer Teile des Deuteronomiums lag. Wenn man das Deuteronomium als das Ergebnis der Joschianischen Reform ca. 622 v. Chr. Betrachtet, dann wurden die ethischen Forderungen der Propheten erst nachträglich in ein autoritatives Gesetzeswerk gegossen. Man könnte es so formulieren. Die Propheten klagen die Zustände an und nutzen das Argument der Barmherzigkeit, um das drohende Unheil theologisch zu begründen. Die Priester, / Schreiber des Pentateuch, späte Schichten, bauen diese Forderungen dann so massiv in die Tora ein, dass es rückwirkend so aussieht, als sei das Gesetz schon immer da gewesen. Damit wird die Schuld des Menschen im Nachhinein juristisch wasserdicht gemacht. Man kann dem Volk nun vorwerfen, gegen uralte, tatsächlich aber vielleicht jüngere Gottesgebote verstoßen zu haben. Die Barmherzigkeit wird so zum paragraphierten Haftungsgrund für den Untergang der Nation.
Also das ist eigentlich unter Fachleuten bekannt und unter Gläubigen völlig unbekannt, diese Rückdatierung, ne, dieses Unterschieben von Dingen, die erst später in die Bibel hineingekommen sind. Das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Grund für die Verwirrung und für diese Falle, die diese Bibel aufstellt.
Das erklärt auch, warum die Juden dauernd gegen die Gebote verstoßen haben. Weil man muss schon denken, die haben eins an der Waffel, dass sie kriegen hier diese ganzen Gebote hier aufgezählt und dann ein Kapitel weiter verstoßen sie dagegen nach dem Motto, oh, lass uns mal ausprobieren, ob das allmächtige Wesen uns hier diesmal auch wieder eins auf die Deckel gibt. Ne? Wenn man aber dann hinterher die Schreiber das dann quasi zurückgradieren, dann macht die Geschichte plötzlich Sinn, weil die es gar nicht wissen konnten.
das Verbot von Götzen ist mit ziemlicher Sicherheit auch sehr viel später da eingeflossen. Also das kann man daran sehen, dass da in der Bibel auch viel später noch Götzen gemacht werden und das ist völlig okay. Erst so im 6. Jahrhundert vor der Zeitenwende geht das mal los mit einer Geschichte von einem Ahikar. Da wird das dann mal gesagt, Götzen sind nicht so gut und...
Ich will noch auf eins kurz hinweisen, was irgendwie nie so richtig reingepasst hat, aber ich schmeiße es jetzt mal in die Runde. Und zwar diese Wischiwaschi-Christen, von denen wir ja oft reden, die kennen ja oft diese Gewaltverse aus der Bibel nicht. Und die sind deswegen auch dann ganz getroffen, wenn man sie dann irgendwie damit konfrontiert oder wenn man sie mit der Schlussfolgerung konfrontiert. Aber dieser Minister... Der zitiert sie ja und der bejubelt ja auch diese Gewalt ausdrücklich und diese Gewaltbereitschaft. Und das heißt also, das ist jetzt so ein Punkt, wo ich sage, es wäre besser, wenn weniger Christen in der Politik Macht hätten, also auch weltweit gesehen. Und der Papst bestreitet das wiederum, obwohl er es auch besser weiß. Ne? Also das ist irgendwie eine sehr ungute Gemengelage. Aber mehr kritisieren würde ich jetzt diesen Minister, der sich da in diesem Blutrausch begibt, als den dummen, was du gesagt hast, Papst Leo, der Friedensfürst, der da halt einfach ein bisschen doof vor sich hinfaselt. Da ist mir also der Minister, der ist gefährlicher.
Also ich habe hier wenig Sympathie für den Papst, weil er einfach nur irgendwas erzählt, von dem er weiß, dass es sehr opportun ist. Ne? Gut, dann wird Trump gegen ihn sticheln, aber zu sagen, ja, wir sind gegen Krieg, ne? Das ist nun wirklich keine große Leistung. Ne? Da brauchst du ja nicht groß abzuwägen, sage ich jetzt, ich bin für den Krieg oder sage ich hier, ich bin für den Frieden? Ne? Sondern das ist eine opportunistische Aussage, wo man sich wieder an den Zeitgeist dranhängt. Und für mich ist der Papst, also ich kann gar nicht mal sagen, genauso ein Dummschwätzer wie Pete Hegseth, wenn jetzt natürlich, weil man natürlich, die meisten Leute sind ja jetzt nicht so drauf wie ich oder wie wir, und die sagen, ja, der Papst ist nett und wie kann der Hegseth nur sowas sagen? Das fand ich also wichtig, gerade weil sonst niemand sagt, darauf mal hinzuweisen, Hegseth steht ja auf einem besseren biblischen Boden als der Papst.
Der Papst ist sicherlich intelligenter als Hegseth und insofern auch ein echter Betrüger. Aber die Frage ist, die man sich stellen muss, ist, was will Hegseth eigentlich mit seinen Gebeten vor den versammelten Generälen der US-Armee bewirken? Ja, was ist dann sein Plan? Und dazu kommt halt hinzu, dass Hegseth sehr einfach gestrickt ist. Denn er möchte quasi eine theologische Rechtfertigung für allerlei Schandtaten, die sie jetzt vorhaben und die dann eben sprechen gegen die Vernunft sind und auch gegen das humane Miteinander. Und das kann natürlich bei den amerikanischen Militärs nicht sofort da verfangen, weil sicherlich sind die auch bereit, da Soldaten zu opfern und irgendwo dann ihre Selbstberechtigung des Militärs dann halt auch wahrzunehmen. Aber sie sind ja nicht dort auf den Posten gekommen, um dann am Schluss dann eine theologische Analyse zu machen und das dann durchzuführen. Das kann eigentlich nur so interpretiert werden, dass jetzt da gehofft wird, dass die Militärs dem halt das abnicken und man versucht herauszufinden, ob es nicht vielleicht irgendwelche Militärs gibt, die noch bei Verstand sind oder wenigstens so Spuren von Rückgrat enthalten, dass sie dann sagen, nee, Quatsch, den mache ich jetzt hier nicht mit, um dann von oben herab dann das quasi zu sozusagen auf Linie zu bringen, wie man früher gesagt hat. Dass man sagt, okay, wir filtern jetzt die Leute raus, die jetzt hier sagen, ja, das ist Quatschpredigt, was soll ich hier? Eigentlich geht es mir darum, militärische Angelegenheiten durchzuführen. Insofern ist es vielleicht so ein Nageltest auf Linientreue im Militär. Aber man darf natürlich auch nicht die Dummheit unterschätzen, die hier am Wirken ist. Ich glaube nicht, dass ein großer Plan dahinter steckt, sondern es geht hier um ein Kindglauben von Kriegertum, den der Hexer hier hat, und von Feuer und Schwert und genau das, was das Alte Testament eben halt auch befördert. Und das will er, da will er sich ausleben. Und das kann er natürlich machen, weil er in der Trump-Administration schon seit länger nicht mehr das Prinzip der sozusagen derjenige kriegt den Posten, der Beste ist, sondern derjenige kriegt den Posten, der quasi positiv aufgefallen ist bei Trump und irgendwie, was immer das auch bedeutet. Wir sind in den dunklen Zeiten. Zusammengefasst, der Rückgriff auf biblische Geschichten hilft nicht. Und es hilft auch nicht, dass der Papst mit Fake-Bibel-Rechtfertigung versucht, dem gegenzuarbeiten. Es hilft eigentlich nur Rationalität und Humanität. Das ist das, was uns hier aus diesen dunklen Zeiten herausführen kann.
Mein Fazit ist wieder diese Erkenntnis, dass die Radikalen im Fahrwasser der Gemäßigten fahren. Die Kirche gibt sich ganz gern, übrigens ist es auch bei radikalen Parteien oft so, die Kirche gibt sich dann oft so ein bisschen weich und friedfertig und so weiter, und dadurch gewinnt sie diese Masse, diese Durchdringung, diese Popularität. Und die Leute werden dann gläubig, und hin und wieder kommen dann aber auch Leute irgendwie schräg drauf und lesen, was in den Büchern wirklich drinsteht, und halten das dann für wahr und radikalisieren sich dann. Und die finden dann praktisch eine gemähte Wiese vor, also Gläubige, die ihnen folgen. Also deswegen finde ich, sind die Gemäßigten im Grunde genauso schädlich über diesen Effekt wie die Radikalen. Wenn sie alle radikal wären, dann würden wir kurz einen Prozess machen und da einfach irgendwie denen nicht folgen. Aber dadurch, dass es die Gemäßigten gibt, haben die Radikalen irgendwie ein Geschäft. Und der zweite und letzte Punkt ist, dieses Wort Betrug ist ja ein sehr harter Begriff, und man versucht so, sich zu überlegen, kann man das ein bisschen entschärfen, ist das wirklich fair? Aber ich finde, es ist dann fair, wenn man plausibel macht, dass man es gar nicht anders sehen kann. Also wenn man sagen kann, man kann angesichts der vielen Gewaltverse nicht es dem Papst abnehmen, dass das alles falsch interpretiert ist und dass das alles irgendwie Botschaften der Liebe sind. Und er weiß das, der Leo weiß das, dass das ein grausames Buch ist, ein gewaltverherrlichendes Buch. Und wenn er es anders sagt, dann kann das nur Betrug sein. Und er kann ja gern das letzte Wort haben, er kann sich äußern, er kann sich ja jederzeit einschalten und es erklären. Aber ich finde, dass dieses vorläufige Urteil, dieses harte Urteil in dem Punkt schon auch gerechtfertigt ist. Man muss ja selber auch irgendwie für sich selber redlich bleiben.
Ja, ich habe neulich gelesen, dass der Vatikan kurz davor steht, innerhalb von ein paar Wochen Atomwaffen zu haben.
Hä?
Ich glaube, das war beim Postillion oder so. Aber aber der Hexas, der sollte sich mal genau überlegen, mit wem er sich da anlegen will, weil der Vatikan hat mit die größte Militärmacht pro Quadratkilometer der ganzen Welt.
Ich dachte, das ist Singapur. Man kann ja den Krieg, der jetzt geführt wird, wenn man will, kann man den ja kritisieren. Aber das kann ich doch mit vernünftigen Argumenten machen. Da brauche ich doch jetzt nicht so ein 2000 Jahre altes Buch, in dem die ganze Zeit nur Mord, Totschlag und Blutvergießen ist. Also, ja, ich habe fertig. Danke.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.